Oh.
Yeah.
Einen wunderschönen guten Tag, gute Nacht, liebe Suppis, wann auch
guten
immer
Morgen.
Ihr uns hört. Ist uns ganz egal. Schön, dass ihr uns hört.
Oh,
wir
yeah.
haben heute eine Folge unter ganz besonderen Umständen hier.
Ja.
Es ist Unterstufenparty bei uns im Aufzeichnungsraum.
Scooter.
Ich kann mal kurz erklären, was
hyper,
wir damit meinen.
Hyper.
Ich bin heute Morgen hier reingekommen. Heute Morgen, heute Mittag. Die Zeiten verschieben sich in den NFL-Playoffs ein bisschen. Zumindest.
Könnte auch an den Lichtstimmungen in diesem Raum liegen.
Ich bin hier reingekommen, ich war der Erste und ich habe mich schon gewundert, dass ich, die Tür war nämlich so halb offen, man muss durch so einen großen Vorraum gehen und da kam so UFO-Licht aus dem Raum raus. Und wir sitzen ja hier in einem alten Kinosaal, könnte man ja sagen. Alter Kinosaal von ProSieben, der hat keine Fenster, dafür ganz, ganz viele Lichter an der Decke.
Ja.
Und die flackern alle bunt heute. Es ist wirklich ein bisschen, also für Epileptiker wäre das eine gefährliche Nummer hier. Es zuckt und flackert, also diese Lichtstimmung hier ist wirklich sehr, sehr wild.
Das ist, ich kann da nichts zu sagen, außer ja, das ist Kinosaal, ist schon sehr schmeichelhaft, wie ich finde.
Also man muss dazu sagen, wir könnten es ja auch ausmachen, wenn das gehen würde. Es gibt so ein Bedienungstool hier an der Wand, das ist fest verschraubt, so ein Touchpad. Aber egal, was man da drückt, es wird eigentlich nur schlimmer.
Ja, also ihr müsst euch vorstellen, dieses Geräusch von dem Raum, was ich machte, so sieht es ungefähr aus. Also es ist eine Mischung aus Saw, Freitag der 13. Ich gucke jetzt seit 12 Sekunden in diese eine Lampe, wie sie flackert. Und also Epileptiker wären jetzt schon am Sabbern. Es ist wirklich...
Es ist schwierig. Wir sind gespannt, wie lange wir durchhalten. Zwei ja. Minuten haben wir jetzt schon auf der Uhr.
Dann ist dann heute die Sendung, wo wir 45 Minuten brauchen werden.
Ich weiß es nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir haben beide bewegte Morgende hinter uns. Du fängst an.
Vielleicht, warte mal, hilf mir kurz.
Ja, du hast beispielsweise einen Autoschlüssel.
Oh, das wollten wir noch nicht erzählen. Vielleicht hört Klaus Hirschbeck zu. Oh Gott. Also wir sind, ich habe ein Poolfahrzeug mir fürs Wochenende genommen. Weil
pass auf, was du sagst, es ist ein schwebendes Verfahren. Ja,
absolut, weil Samstag, Sonntag die Sendungen so bis in die Nacht gingen und dann am nächsten Tag direkt wieder hin und her. Deshalb ist es an diesen Tagen praktischer, nicht mit der Bahn hinfahren zu müssen ins Studio. Und ich wollte eigentlich.
Jetzt bist du doch Bahn gefahren.
Ich wollte eigentlich hierher mit dem Poolauto kommen, um es wieder vor die Tür zu stellen und das Thema damit für mich abzuschließen. Und dann schrieb ich dir: komme später, ich finde den Schlüssel nicht. Und Und dann bin ich aus meinem Haus gegangen, nachdem ich oben alles abgesucht hatte. Und bin auf die Straße getreten und warum auch immer war die Straße heute sehr voll bei mir vor der Haustür. Und das Auto steht relativ dicht vor der Haustür und ich dachte mir, ich habe auch vorher schon geschrieben, vielleicht habe ich den Schlüssel auch einfach nur im Auto vergessen und die Karre stand seit 3 Tagen unabgeschlossen vor der Tür. Das ist nicht schön, aber das war eine Hoffnung von mir. So verzweifelt war ich. Das war die positive Hoffnung. Und dann bin ich so ans Auto reingetreten und fühlte mich schon beobachtet und habe hinten an der Tür angefasst, angeklingt, weil ich dachte, vielleicht geht's einfach auf. Es ging nicht auf und ich gucke nach links und genau in dem Moment hat mich jemand beobachtet und ich dachte, oh mein Gott, ich hatte die Kapuze auf. Der muss auch gedacht haben, was ist das für ein Schmock, Jogginghose.
Aber du bist dann nicht mehr zu den Autos davor und dahinter gegangen und hast aber auch zu.
Vielleicht war doch einfach das falsche Auto und das andere oder das wirkliche ist mit Schlüssel noch geparkt vor der Haustür. Nee, ich war am richtigen, aber ich habe noch einen Verdacht, wo der Schlüssel liegen könnte. Das ist die letzte Ausfahrt, das werde ich nach dieser Aufzeichnung kontrollieren und wenn nicht, dann werde ich Klaus Hirschbeck fürchtig anrufen müssen. Ich disclose, ich habe letztes Jahr, das war noch vor den Playoffs, als ich ein Poolauto hatte, habe ich den bei uns in der Straße geparkt, wo Bauarbeiten waren. Und ich bin nachts zurückgekommen und habe nicht richtig aufs Schild geguckt.
Oh,
und
das ist mir letztens auch passiert.
Ja, und bin dann Dienstag laufig mit einem Stück Kuchen, was ich mir geholt hatte, ganz gemütlich zum Auto und dachte mir, klasse, ist kurz vor 10, ich bin pünktlich da zur Sitzung, 10:30 bei uns in der RAN-Redaktion und komme da um die Ecke. Und da, wo das Auto steht, steht ein anderes Auto. Und ich denke, die haben das Auto abgeschleppt. Ich wusste sofort, was los war, obwohl ich es vorher nicht wusste, dass es passieren könnte.
Oh nein.
Aha. Und das Auto war abgeschleppt.
Das ist mir auch letztens passiert.
Oh.
Ich habe das Auto abends geparkt und als ich am nächsten Morgen zum Auto gelaufen bin, war da, wo mein Auto stand, ein Loch in der Erde und einen Bauzaun außenrum. Ja. Und mein erster Reflex war, dass ich zu dem Bauzaun gelaufen bin und in dieses Loch geguckt habe. Weil ich dachte, ist das Auto etwa da reingefallen? Ich bin nicht auf die Idee gekommen. Es waren Gasarbeiten, die da gemacht werden mussten. Und da war auch ein Schild, aber das Schild war an so einer Hecke.
Ja,
auf der Seite der Beifahrertür. Und ich kam irgendwie abends schon im Dunkeln nach Hause, da guckst du ja auch nicht hin.
Ja, siehst du, und ich parkte ihn auch vor dem Schild und hab nur das Schild gesehen und dachte, Datum, was drauf stand, ach, ist noch eine Weile hin, war aber der nächste Montag. Und ja, da musste ich schon Klaus Hirschbeck anrufen und sagen, Klaus, also da komme ich immer sehr in den kindischen Modus, einfach weil ich diese Momente nicht so häufig erlebt habe bislang. Ich musste bei ihm anrufen und sagen, Klaus, ich muss dir mal ein Schlimmes erzählen. Das Auto ist abgeschleppt. Und er, weil wahrscheinlich jemand, der Poolautos in so einem Unternehmen mit 3000 Mann betreut, der hat schon sehr viel mehr Scheiße jeden Tag erlebt, meinte nur, ja, dann fahr halt hin und hol's ab, aber du bezahlst. Und dann habe ich den Auto abgeholt und alles war gut. Aber
was hat's bei dir gekostet?
Weißt das war teuer, ey, das hat 238 Euro nur für das Abschleppen. Und dann waren noch, weil ich ja schon jeden Tag dort geparkt wurde, nochmal 75 ja. Euro. Ich glaube, ich habe 309 Euro. Das war das halbe Weihnachtsgeld, war einfach
weg. Bam, weg.
Dann
war es 380 und ich habe es am selben Tag abgeholt.
Scheiße.
Da habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, wie teuer ist denn das? Ja, wenn sie es heute noch abholen kommen, dann kostet es 380 Euro. Dann dachte ich, hey, das ist ein super Deal, dann komme ich sogar heute noch abholen.
Du, dann lasse ich den doch noch bis nächste Woche stehen. Was kostet es, wenn ich erst am 6. Dezember wiederkomme?
Ey, aber da stehen Autos, also die neben meinem Auto dann standen, hinter ja. dieser Schranke, ja. eingekerkert,
ja.
wo du echt denkst, okay, die würde ich für 380 Euro auch nicht mehr auslösen.
Das habe ich mir auch gedacht, das sind Autos, deren Zeitwert ist nicht mehr so hoch, wie die Kosten, die ich gerade abgedrückt habe.
Du kennst mein Auto.
Deiner ist unfassbar geil. Deiner ist with attitude. Ich habe mal einen Toyota Celica. Das war mein zweites Auto in meinem Leben. Das habe ich von meiner Tante Silke damals bekommen. So eine schwarze Flunder mit so einem Heckspoiler. Den habe ich dir irgendwann mal gesagt, Toyota Celica.
Ja, 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 ja.
Das ist ein Auto with attitude. Und deins, ich liebe den. Ihr müsst euch vorstellen, wie so ein Backstein. Mit vier Reifen dran. Was ist das für ein Ding?
Ja, die Kenner werden es jetzt schon erraten haben. Es ist ein PT Cruiser Cabrio. Baujahr 2004. Der aktuell auch nicht angeht, weil es zu kalt ist.
Stimmt.
Du hast den Sound auch gehört. Du hast gesagt, es ist die Batterie.
Ich bin mir sehr sicher, ich kenne als Toyota Celica Besitzer und davor hatte ich einen Nissan Sunny. Also ich hatte auch nur Knaller Mopeds. Die haben immer Probleme mit Kälte gehabt. Die musste man sehr pflegen und in Brandenburg war damals häufig sehr kalt. Und deshalb, ich kenne den Moment, wenn man morgens einsteigt, zur Uni muss einfach nur irgendwo hin will und wie immer zu spät dran ist und diese Klackern, was bei deinem Auto jetzt ist, ich habe es leider zu häufig gehört in meinem Leben und wusste, oh scheiße, jetzt ist peinlich.
Als ich heute Morgen aufgewacht bin, da kam so ein bisschen Sonnenlicht in mein Zimmer und mein erster Gedanke war, es könnte warm genug sein, damit mein Auto anspringt. Aber ich habe es noch nicht versucht. Ich glaube, ich versuche das heute Nachmittag mal.
Ich habe dir angeboten, mit dem Poolauto hinzukommen und dir Starthilfe zu geben.
Aber das geht ja jetzt auch nicht mehr.
Das geht jetzt leider auch nicht mehr.
Aber ich bin zuversichtlich, dass du da heil rauskommst aus der Nummer, weil es gibt ja sicherlich hier bei ProSieben einen Ersatzschlüsselbox.
Ich hoffe. Klaus Hirschbeck, falls du das schon hörst, ich melde mich bald. Und ja.
In meinen Morgen. Deswegen habe ich gesagt, wir haben beide einen sehr bewegten Morgen.
Ja.
Mein Morgen war echt lustig. Ich habe dann
gespannt,
eine Bahn vor dir genommen, sozusagen.
Ja, ja.
Hast du meine Instagram-Story schon gesehen?
Nee.
Guck dir das bitte mal an, weil du siehst es ja jetzt so, wie ich diesen Gegenstand, den ich da entdeckt habe, auch gesehen habe.
Oh Gott.
Hab. Beschreib mal, was du siehst.
Okay, warte mal, ich guck gerade, ob das Handy auch, ja, das Handy ist verbunden. Warte mal, wir können mal hier kurz rein. Ja, okay, das ist das letzte Hundevideo von Cookie the Husky. Oh Gott, Cookie the Husky war nicht und drauf scheinbar. So, dann gucken wir jetzt. Max Zierke, da ist er. Jetzt bin ich gespannt. Freddy Lau ist direkt nach dir. Die Story lasse ich auch noch durchlaufen, den mag ich nämlich. Ich muss lesen. Falls ihr noch nicht wisst, wie ihr sicher durch das Jahr 2021 kommt, hier die besten Tipps und Tricks. So fängt die erste Folie an.
Ich war nämlich im Kiosk heute Morgen.
Okay. Reichsbürger-Pflichtlektüre. Tactical Gear. Alter, was ist das denn?
Das habe ich mich auch gefragt. Klick
Alter,
dich mal durch.
Was macht denn der da oben? Ist das so ein Alter, bricht der dem den Nacken da oben? Dieser Military Combat?
Ja, das ist ein Magazin. Tactical Gear. für Urban Survival und Krisenvorsorge.
Was für eine Zeitungslade
das warst du das? Am Marienplatz und ein ganz normaler Kiosk.
Aber das ist ein Bahnhofskiosk.
Ja.
Ja, man sieht es nämlich. Also das gibt es im Tiefland nicht.
Nee.
Out now. Und Dennis Innerdruff mit einem Bart, der...
Klick dich mal weiter. Ich habe die Highlights quasi gezoomt.
Oh, ja. Krisenvorsorge, Urban Survival. Was macht der da mit dem Nacken von dem Menschen?
Ich weiß es nicht. Ich finde, das ist ein ganz, ganz bedenkliches Magazin.
So, warte. Yes, Tactical Hoodies. Oh!
Es gibt Tactical Hoodies.
Okay.
Das sind Sachen, also weiß nicht, ob es da also Messerfächer in den Hoodies gibt oder weiß nicht, die Kapuze ist gepanzert oder sowas. Oh. Ich habe heute auch einen Hoodie an, aber es
du
ist kein
Tactical Hoodie. Ja, das ist mir aber aufgefallen, du trägst selten so einen Hoodie. Den mag ich sehr, der sieht sehr flauschig aus.
Der ist von den Bullsharks.
Was sind die?
Das ist
Richmond University
von einem australischen College.
Ich
war da nie.
Ich wollte gerade sagen, hast du mir nicht erzählt, warst du schon mal in Australien?
Nee.
Geil.
Aber?
Sehr cool. Wir kommen
aber es ist kein Tactical Hoodie.
Okay, naja.
Jetzt klick nochmal ein
weiter. Hat der bei mir gut funktioniert.
Wir sind immer noch auf dem Cover, ne? Auf den Sachen,
ja, wir sind immer noch auf der ersten. Warte mal, ich muss kurz oben, das hast du nicht im Praxistest. Lampen über 1000 Lumen, 360 Grad Abwehrspray, 300, hey, da sprühst du dir doch die Scheiße selber mit ins Gesicht. Stiefel, Hikes Scout Black.
Und das Messer CRKT Epoch.
Oh, wow. Bags 5.11. Alter, was ist? Know-how. Smart Home Einbruchsschutz. Notstromgenerator bauen. Bug-out. Zuflucht im Wald. Was zum Teufel? Soll ich dir sagen, anstatt Notstrom ist in meinem Kopf auch gleich der Tactical Hoodie angesprungen. Ich hab Nostromo gelesen. Kurzer Insider für alle RAN-Mitarbeiter. Thank you. Okay, wow.
Also, wenn ihr Interesse habt, das ganze Ding kostet 7,95 €. Ja, steht da drauf. Tactical Gear. Falls die Apokalypse kommt und ihr vorbereitet sein wollt, dann geht jetzt in den Reichsbürger-Kiosk eures Vertrauens und schießt euch dieses Magazin. Mal gucken, wie lange es überhaupt noch da ist. Hoffentlich haben sie genug davon gedruckt.
Oh shit. Und wenn sie gut wären, hätten sie Söder-konform schon die FFP2-Maske eingewebt in die Innenseite des Magazins. Aber ich sehe, die letzte Folge von dir war, ja, da guckst du blöde 2021. Ihr guckt ein bisschen blöde. Stay hydrated steht da aber auch. Wir haben gerade schon wieder, wie immer, wir sind einfach... Wir sind die Connoisseure des sprachlich gewitztem und lockeren Sportschnacks, denn wir haben schon zwei Reizpunkte gesetzt. Stay hydrated. Wir sprechen noch über Tom Brady. Mister, ich trinke jeden Tag 8 Liter Wasser und hole mir deshalb keinen Sonnenbrand. Und australischer Hoodie. Du hast ein bisschen in die Quali für die Australian Open rein geguckt. Da erzählst du mir einfach das bisschen, was du mir erzählt hast. Das ist schon, finde ich, viel genug, dass man was erzählen kann. Und da sind wir schon an dem Punkt, das war nämlich meine Schnackvorlage. Ich finde als offizieller, ich klopfe noch ein bisschen auf meinem Zettel rum.
Ja, es wirkt sehr, sehr geschäftig. Mhm.
Als offizieller würde ich sagen, wie soll man sagen, Botschafter. Also wenn jemand Lobbyist sein könnte für die, ich hab's mir aufgeschrieben, für die deutsche Friseurinnung.
Das
dann
ich auch
wäre
Zettel
ich
gehabt.
Das, ja. Und du siehst mir ein bisschen frisch frisiert aus, junger Mann.
Ja, ich war ja, für alle die die Neujahrsfolge gehört haben, jetzt laufen wieder Hunde-Videos.
Instagram zu.
Für alle die Neujahrsfolge gehört haben, ich war tatsächlich
Geschichte?
An einem Ort,
wo Friseure offen haben.
Ja, wo man noch zum Friseur gehen kann. Allerdings, und jetzt ist schon wieder ein bisschen Gras über die Sache gewachsen.
Ja.
Es war ein Land, in dem man unsere Sprache nicht versteht.
Ja.
Und demnach, und ich bin da ein bisschen picky eigentlich bei so Friseuren, musste ich mich echt überwinden. Ich bin am 31. Dezember dann zum Friseur gegangen und dieser Friseurbesuch, der hat ein Lied im Radio gedauert.
Das ist so geil.
Und das ist zu kurz, meiner Meinung nach. Also so 3 Minuten 30.
Ja.
Er kam mit der Maschine, ist einmal so um mich rum, hat so die Seiten und hinten gemacht, also komplett eine Länge und dann ist er oben nochmal wie mit so einem Staubsauger einfach drüber gefahren und hat dann Daumen hoch, beide Daumen hoch. Und ich habe gedacht, ja gut, wer weiß, wann bei uns die Friseure wieder aufmachen. Und ich hatte echt lange Haare. Deswegen musste ich das Risiko fast eingehen.
Ja, das war auch gut. Du siehst gut frisiert aus. Und ich habe, glaube ich, dann erzählt, dass ich George Clooney in einem Interview neulich gesehen habe, der behauptet hat, er nutzt den Flowbee. Das ist nämlich diese Geräte aus Amerika.
Staubsauger wirklich, ne?
Richtig, genau, was du auf einen Staubsauger drauf bastelst. Oder vielleicht habe ich es auch nur privat jemandem erzählt. George Clooney hat in einem Interview gesagt, er benutzt den Flowby, wo man so einen Aufsatz auf einen Staubsauger drauf macht, dann macht man den Staubsauger an, der zieht die Haare an und oben werden die Haare abgesäbelt und du hast eine einheitliche Länge. George Clooney macht das. Und wie heißt denn... Ich überlege gerade, ich sammle mich nochmal. Übernimm du kurz. Ich muss kurz, damit ich die Namen konstruiert
George
habe.
George Clooney kann das auch machen, finde ich. Also der ist über jeden Zweifel erhaben optisch.
Das ist er.
Wenn ich George Clooney wäre, ich würde mir auch einen Flowbee auf den Kopf setzen, weil die Stunde, die sonst ein Friseurbesuch braucht, kann George Clooney, glaube ich, besser nutzen in seinem Leben.
Ich finde ihn gerade einfach nicht. Wie heißt, da stehen nämlich die beiden Namen, wie heißt... Gordon Shumway heißt das alter Ego von Alf in der Serie. Wayne Schlegel heißt der Mann
Wayne
auf Twitter.
Wayne Schlegel, ach so.
Meine Herren.
Dein Lieblings-Twitter-Account.
Ja, und der hat Gordon Shumway, also Alf als alter Ego, als Userbild. Und Wayne Schlegel hat nämlich die Namen gepostet von der Friseurinnung vom Chef. Und jetzt zieh mal den Bogen. Also George Clooney, der nutzt den Flowbee, um seine Haare zu schneiden. Die Fußballer wiederum nicht.
Ja.
Denn die Deutsche Friseurinnung hat den DFB angeschrieben.
Nein, es ist der Zentralverband Deutscher Friseure. Den gibt's wirklich.
Wow.
Und der Vorsitzende vom Zentralverband Deutscher Friseure, der sieht auch richtig geil frisiert aus.
Der sieht aus...
Und warum du es ansprichst, weiß ich ganz genau. Er hat sich nämlich darüber beschwert, dass die Fußballer, die wir ja jedes Wochenende trotz der Pandemie im Fernsehen bestaunen dürfen, nicht nur sportlich, sondern auch optisch, immer frisch frisiert sind. Und dass das den kompletten Beruf Friseur so unter Druck setzt, weil jetzt kommen natürlich alle Kunden, die nicht zum Friseur können und schreiben auf allen möglichen Wegen, wahrscheinlich läuft das jetzt inzwischen bei Friseuren auch hauptsächlich über Instagram, ja hier die Fußballer machen das doch auch, jetzt komm doch mal vorbei, mach das schwarz, du kannst auch zu mir kommen, ich zahle dir mehr Geld.
So ist es.
Und das bringt die Friseure scheinbar in ernsthafte Schwierigkeiten.
So ist es.
So weit habe ich noch gar nicht gedacht, auch wenn mir schon aufgefallen ist, dass der ein oder andere Fußballer jedes Wochenende eine andere Haarfarbe hat und das ja eigentlich aktuell gar nicht sein kann.
Es ist genau das. Ist das eine gute Geschichte?
Ist das
auf allen Ebenen eine gute Geschichte, dass der Vorsitzende des Verbands...
Zentralverband,
Entschuldigung, natürlich wird der zentral organisiert, aber es gibt auch in jedem Bundesland einen Vorsitzenden der Innung. Ja, der von Schleswig-Holstein, den habe ich gerade gesehen, auch ein cooler Typ. Es ist einfach auf allen Ebenen lustig, dass darüber geredet wird, dass die das nutzen, um auf ihre, also was ja gut ist, weil Friseure sind echt am Arsch. Friseure müssen zumachen, mussten zumachen, mein Barbier etc., die müssen alle die Läden schließen, dürfen sie gerade nicht wieder aufmachen. Das ist total scheiße für die. Und dadurch wird auf eine Not aufmerksam gemacht, aber wie mit den Rich Football Guys, das ist einfach...
Die ja ohnehin dafür bekannt sind, dass sie auch mal einen Friseur einfliegen lassen. Ich glaube, Aubameyang hat immer, als er in Dortmund noch gespielt hat, aus London jemanden einfliegen lassen im Privatjet, der ihm dann wahrscheinlich alle zwei Wochen, vielleicht auch jede Woche die Haare gemacht hat.
Hä, Moment, aber hast du mir nicht auch mal erzählt, dass du, als du in Köln warst neulich, bei so einem hippen Fußballfriseur warst? Oder der meinte, der frisiert auch Fußballer?
Ja, das war nicht in Köln, das war in, was war das denn jetzt, Wiesbaden.
Wiesbaden?
Ja, als die U21 da war.
Ja, genau.
Und unser Experte René Adler hat ja mal in Mainz gespielt.
Ja.
Aber es war wohl schick, dass man von Mainz nach Wiesbaden gefahren ist zum Friseur. Und er war beim Friseur und da habe ich gesagt, ja, jetzt kann ich eigentlich auch noch gehen.
Ja.
Und da war ich auch sehr zufrieden. Das war ehrlich
Hast
gesagt,
du gesagt?
Das war ehrlich gesagt der geilste Schnitt seit ganz, ganz langem. Viele Grüße nach Wiesbaden an dieser Stelle. Ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß. Der Mann war aber sehr, sehr nett.
Das hattest du mir erzählt und das fand ich sehr, sehr passend.
Aber jetzt mal ehrlich, guck mal jetzt.
Ich höre jetzt auch danach zu suchen, ich guck dir
jetzt regen sich alle so auf.
Ja.
Es ist doch irgendwie, also mich wundert das jetzt überhaupt nicht, ob das jetzt richtig
auch
ist oder
nicht.
Falsch, aber
mich
wundern kann es einen doch nicht.
Nein, wundern kann es einen überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt, muss man auch froh sein. Lass mich doch mit Fußball anfangen. Ehrlich gesagt, muss man auch froh sein, dass vielleicht der ein oder andere privilegierte Fußballer, der natürlich dafür auch eine Menge andere Dinge auf sich nimmt, dass er sich die Haare frisieren lassen kann für seinen großen Tag. Und ich glaube, der Mann war sehr gut frisiert. Matthew Hoppe, der Heiland auf dem Eiland. Das ist, eigentlich war diese Situation aussichtslos. Sie haben sie haben alte Kräfte zurückgeholt, der FC Schalke 04, die ihr Team retten sollte. Man wollte Fühligkeit, Hüb Stevens, man hat Naldo hat man installiert. Also man hat alles
versucht. Der war aber schon vorher
da. Genau, der war genau mit Baum da, genau. Der war mit Baum da. Man hat aber so auf diese Fühligkeit, das war die alte Fußballseele, die Doppelpassseele, 11.05 Uhr, wenn man nochmal kurz einen komischen Spruch macht. Die richtige Fanseele, die richtige Fußballfanseele sollte bedient werden, um den FC Schalke zu retten. Etwa scheißegal, ob der Verein absteigt oder nicht. Hauptsache, die Seele wird irgendwie gestillt. Du musst doch den Pott retten, den armen Fan. Es war nicht möglich, den Fan zu retten. Und dann kommt ein 19-Jähriger aus den USA, Matthew Hoppe, macht 3 Tore und verhindert den Allzeitrekord. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt, egal wie scheiße dieses System ist, egal wie privilegiert der Fußballer ist, egal wie schlecht alles ist, dann kommt. Das ist, deshalb wird der Sport am Ende trotzdem siegen, egal wie durchgestylt, ausgebotet, ausgeschlachtet der Sport wird. Am Ende kommt halt das, was nicht zu planen ist. Es kommt eine gute Geschichte um die Ecke. Es kommt ein 19-Jähriger.
Und ich möchte den Spruch bemühen, den niemand so sehr geprägt hast wie du. Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
Ja, das ist so.
Das ist wirklich so.
Das ist
wirklich so. Es war nicht abzusehen, was da überhaupt passiert nicht. Am Samstag. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das Gefühl, die kommen über ein Unentschieden nicht hinaus.
Ja.
Und dann ballern die Hoffenheim.
Geil.
Wo Hoeneß auf der Bank sitzt.
Ja,
übrigens. Stimmt. Mit 4-0 aus dem Stadion und der Stuhl von ihm wackelt jetzt wirklich
vielleicht
sehr, sehr
lange, genau. Ja.
Also das ist verrückt.
Deshalb so was passiert. Hoeneß wird Trainer bei Hoffenheim. Das ist so diese, ja, warum wird er da Trainer? Das ist alles das, was den Fußball, diese Verwaschenheit aus, sie präsentieren sich als sauber, aber du denkst immer, scheiße, das stinkt vom Kopf, wie der Zentralrat der Friseurinnung sagen würde. Und dann kommt Matthew Hoppe, jemand, der 19 Jahre ist, aus Kalifornien kommt und der war in der Barca Academy. Es gibt in den USA die Barcelona Football Academy. Ja, genau. Ich habe nämlich nachgeguckt, wo der herkommt. Der war bei den Strikers FC. Der war bei LA Galaxy, noch bevor Zlatan da war. Und dann war er zum Abschluss von 2017 bis 2019 auf der, ich habe nämlich gelesen, Barca Academy und dachte, hä, was ist das denn? Was ist das denn wieder für eine stylische Kacke? Ist das eine US-Einheit, die sich Barca Academy genannt hat, um die jungen Talente ranzuholen? Aber nein, das ist echt eine Akademie vom FC Barcelona dort, die dort Talente ranzieht, um den nächsten Lionel Messi zu entdecken und möglichst früh abzugreifen. Und da war der. Und dann hat
LA
er sich...
Galaxy, Barcelona Academy in den USA.
Ja.
Und dann hat Schalke direkt ihn abgefischt.
Genau, dazwischen war noch Strikers FC und dann hat FC Schalke ihn 2019 abgefischt für deren U19-Mannschaft. Also quasi, ihr habt nicht den großen Verein. Barcelona hat gedacht, da... Der Messi ist er doch nicht. Lassen wir mal auslaufen. Und dann hat Schalke aber irgendwie gesagt, irgendwie mitbekommen, dass da die Spieler sind und hat gesagt, hey, Matthew Hoppe, den holen wir. Und dann liefert der Typ einfach mal, das ist einfach eine Feel-Good-Story, einfach mal so ab.
Das ist echt nicht schlecht.
Freut mich
sehr. Guck mal, wir haben jetzt schon 23 Minuten.
Schon wieder?
Wir sind noch nicht so richtig sportlich geworden. Nee. Aber ich bitte das zu entschuldigen, das sind die Umstände hier. Das ist dieses loungige Disco-Gefühl, was diese bunten Lampen hier versprühen.
Das war...
Als du LA Galaxy gesagt hast,
ja.
Ich war mal in USA. Das war Anfang des vorletzten Jahres.
Nach dem Super Bowl?
Nee, davor noch. Nach Silvester, 1. Januar bin ich da hingeflogen.
Ach krass.
Nach Kalifornien, nach Laguna Beach. Da habe ich 2 Wochen Urlaub gemacht.
Okay,
und
geil.
Pippen, unser gemeinsamer Bekannter, war auch da. Kameramann
Martin
von
Bock,
uns.
Schöne genau. Grüße an dieser
viele,
Stelle.
Viele Grüße.
Legende. Sie heißt Pippen, weil, ich muss es einfach erzählen, weil er von der Seite aussieht wie Scotty Pippen. Er hat die ähnliche Nase.
So ist es. Und ich war dann abends da in einer Bar mit einem Kumpel, der auch zufällig gerade da war. Der war in Newport Beach und dann haben wir uns da in so einer Bar getroffen und saßen an der Theke und haben Deutsch geredet. Und neben uns saß so ein Typ mit einem Mädel, die hatten offensichtlich gerade ein Date und der hat mitbekommen, dass wir Deutsch geredet haben.
Warte mal jetzt, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt, da hast du mir schon mal von erzählt. Ja, aber erzähl weiter.
Und dann hat er uns angesprochen, witzig, ihr kennt hier Jürgen Klinsmann.
Hast du nicht damals Jürgen Klinsmann irgendwie?
Und wir haben dann gesagt, ja, Jürgen Klinsmann, Sommermärchen, Dankeschön, super geiler Typ. Und dann hat er gesagt, ja, ich kenne den Jürgen. Ist ein Kumpel von mir, lass uns doch mal ein Video für den machen. Und wir hatten schon den ein oder anderen Gin Tonic getrunken und dachten uns, ja komm, wenn der sich freut, der Brian hieß er.
Brian.
Dann machen wir dem jetzt ein Video, mal gucken, wo das landet. Und dann hat er halt auf Play gedrückt auf seinem Handy und wir, Jürgen, 2006, werden wir den nie vergessen. Und dann hat er, ja, das schicke ich dem jetzt. Und wir so, ja, okay. Und irgendwie 5 Minuten später hat Jürgen Klinsmann geantwortet und hat geschrieben, oh, das ist ja lustig, sollen wir morgen Kaffee trinken gehen? Und mein Kumpel musste am nächsten Morgen weg und Brian hat dann gesagt, ja, ich komme dich abholen an deinem Apartment. Ich hatte so ein Airbnb und dann dachte ich mir so, ja, okay. Und dann war der wirklich am nächsten Morgen da. Ich war mir nicht ganz sicher, wo diese Fahrt enden würde mit seinem Auto. Und dann saßen wir dann im Café und auf einmal kam Jürgen Klinsmann rein.
Ich erinnere mich, das hast du mir irgendwann mal erzählt, das ist so geil. Und dann saß er da und hat mit Jürgen Klinsmann einen Kaffee getrunken.
Ja, haben wir ein bisschen gequatscht über seinen Sohn und wie das so ist.
Torhüter, richtig?
Bei, ja, genau, bei Hertha mittlerweile. War er damals, ich weiß nicht, ob er immer noch da ist.
Ja.
Dann haben wir darüber gesprochen, wie das war, als er dann bei der amerikanischen Nationalmannschaft rausgeworfen ist. Und er hat so eine Stunde Zeit gehabt, weil dann musste er weg, Helikopter fliegen. Das war ein sehr surreales Zusammentreffen. Da muss ich immer dran denken.
Wow.
LA Galaxy, weil Brian hat früher bei LA Galaxy gespielt.
Ah, alles klar. Und da war der Zusammenhang auch mit Jürgen. Der war dann wahrscheinlich irgendwie seinem Staff oder so.
Vielleicht keine Ahnung. Der ist, also Brian sehe ich jetzt bei Instagram immer, der macht irgendwas mit Kindern und Fußballakademie und sowas. Und, aber ist ein sehr netter Typ. Er kann leider kein Deutsch, deswegen wird er nicht zuhören. Aber wenn ich nochmal da bin, dann werde ich ihn auf jeden Fall wieder treffen, weil er kennt auch Zlatan, hat er gesagt.
Geil. Okay, das ist geil. Jürgen Klinsmann hat auch einen schlechten Weg in Deutschland, denn am Ende macht leider, ich weiß, vielen Fußballfans und auch Sportfans, glaube ich, sehr schlecht präsentiert worden. Ich weiß, dass der ein Problem ist für das System, aber weil er da nicht reinpasst, aber ich glaube, der ist auch ein bisschen missverstanden. Er ist nicht, sag mal...
Ja, aber das, was er jetzt bei Hertha da zuletzt gemacht hat, das war wirklich der komisch. Ist schon, das war mehr als unglücklich.
Ja, ja, der ist schon sehr amerikanisch geprägt mittlerweile.
Ja, 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 das passt irgendwie nicht so in das deutsche System.
Nee, überhaupt nicht. Aber Matthew Hoppe, 3 Tore, Schalke. Nach 30 sieglosen Spielen gewinnen sie 4-0 gegen Hoffenheim. Und nicht nur Matthew Hoppe war ein Combo-Breaker, sondern auch der FC Bayern München dachte sich, Mensch, lass doch mal eine Combo breaken. Jetzt sind wir 8-mal in Folge in Rückstand gegangen. Was wäre denn besser, wenn wir mal in Führung gehen? Und dann haben sie 2-0 gegen Gladbach geführt und verlieren aber im Gegensatz zu den 8-0, zu der 8-Rückstand-Serie das erste Mal wieder ins Spiel.
Das war echt, das war verrückt. Ich habe das Spiel komplett gesehen.
Krass.
War ein richtig geiles Fußballspiel, muss ich sagen. Und Kompliment an die Gladbacher.
Ja.
Das war richtig, richtig schöner Fußball. Das hat richtig Spaß gemacht, sich das anzugucken. Unabhängig davon, dass man Bayern dann gerne verlieren sieht, wenn man nicht unbedingt Bayern-Fan ist. Aber das war richtig, richtig gut.
Krass.
Also da hat Dortmund auf jeden Fall mit Marco Rose nächstes Jahr einen tollen Trainer.
Okay, sehr schöne Sache. Da möchte ich nichts hinzufügen. Ich musste nämlich auch gerade beim Blick auf die Tabelle wieder denken, ah ja, war gut, dass der BVB seinen Trainer entlassen hat, weil sie keine Chance mehr haben und nur 5 Punkte Rückstand auf den FC Bayern auf die Tabellenführung. Naja, gut, so ist das in dem schönen Fußballgeschäft. Aber da muss ich sagen, ihr habt echt ein paar schöne Geschichten an diesem Wochenende, wo ich, als ich Montag wach geworden bin und mir dazu ein bisschen angeguckt habe, weil ich am Wochenende verpasst habe, dachte, Mensch, der FC Schalke.
Und sehr, Tasmania sehr Berlin, die jetzt nach wie vor, wahrscheinlich jetzt wirklich für immer,
all time,
gehen wir einfach mal von aus, diesen Rekord innehalten, die waren richtig froh. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Es gab schon in Berlin am Wochenende davor,
das habe ich gesehen mit so Schildern.
Hertha, genau, da standen die Tasmania-Fans vor dem Olympiastadion, wo Hertha gegen Schalke gespielt hat, mit Transparenten.
Ja.
Klaut uns bitte nicht unseren Rekord. Und es wurden auch ehemalige Spieler von Tasmania interviewt, ich glaube ARD war es. Und der ehemalige Kapitän von dieser Mannschaft, die es hinbekommen hat, 31 Spiele nicht zu gewinnen, wurde interviewt und er hat gesagt, er wird bis heute darauf angesprochen und es wäre total schade, wenn Schalke diesen Rekord ihnen wegnehmen würde. Das fand ich sehr, sehr sympathisch.
FC Schalke, das Team des Volkes. Und bevor wir zum Football kommen, Max, du hast zum Glück instinktiv den richtigen Trainer benutzt.
Das war der Werbetrainer.
So, haben wir nämlich mal wieder eine kleine Werbung. Und zwar diesmal für Disney Plus. Gibt's ja nun schon eine ganze Weile. Und die haben exklusive Inhalte, die ganz geil sind für alle Marvel-Fans da draußen. Da wird's nämlich jetzt eine neue Serie geben. Wanda und Vision habt ihr alle im Avengers Infinity War kennengelernt. Und bevor ich mich hier totlabere und versuche dazu erklären und sage, warum ihr da auf jeden Fall mal bei Disney Plus für reinschauen solltet, spielt doch einfach den Trailer.
ab 15. Januar auf Disney Plus. Mach dich bereit für ein visionäres neues Kapitel im Marvel-Universum. Wanda und Vision, sind wir nicht ein schönes Paar? Exklusiv auf Disney Plus.
Das ist jetzt unser Zuhause. Ich will, dass wir da reinpassen.
Marvel Studios präsentiert Wanda Vision.
Bin ich tot?
Nein. Warum denkst du das?
Weil du es bist.
Streame diese brandneue Blockbuster-Serie ab 15. Januar nur auf Disney Plus und spare jetzt 15% mit dem Jahresabo.
15% am 15. Januar. Das kann man sich doch gut merken.
Absolut. Die kriegt er, wenn er das Jahresabo abschließt. Also jeder, der Marvel mag, mag ja auch ein bisschen futuristische. Es gibt nichts, meiner Meinung nach, was mehr State of the Art ist als Marvel-Kinofilme. Und diese Serie sieht so aus wie ein Marvel-Kinofilm, nur halt als Serie. Also ich würde mal sagen, das lohnt sich. Ich bin großer Paul Bettany-Fan, den Schauspieler mag ich sehr. Elizabeth Olsen mag ich jetzt auch sehr, nachdem ich mal Recherche angestellt habe. Also ich würde euch empfehlen, da mal vorbeizugucken bei Disney+. Das lohnt sich.
Und jetzt, liebe Suppis, und ihr bleibt übrigens Suppis. Wir haben ja letzte Woche zur Disposition gestellt, ob der Name nochmal geändert wird, weil ein User sich wie 10 gefühlt hat, wenn er so angesprochen wird. Aber wir haben eine Menge E-Mails bekommen.
Ihr seid unfassbar eskaliert. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Mails in einer Woche bekommen, wie wegen des Themas Suppis. 1-2 Leute haben gesagt, ja, ich find's auch nicht so cool, aber 99 Leute haben im Vergleich dazu
gesagt. Wir haben 100 Leute gefragt.
Wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie etwas, das Sie über sich selbst gerne sagen würden. Ich bin ein Suppi. Finden 99 von 100 sehr cool. Und deshalb sagen wir Danke. Also da war eine Menge dabei.
Und ich habe mich auch jetzt so dran gewöhnt, das ist wie, wenn man sich dann einmal im Leben einen Fußballverein aussucht. Das kann man im Nachhinein nicht mehr ändern. Irgendwann entscheidet sich das Herz, da steckt man gar nicht mit drin.
Siehst du, oder man macht so wie ich beim Footballverein, man reist einfach mit seinem Spieler oder jetzt haben die anderen schöne Trikots. Oh, warte mal, jetzt finde ich doch die Texans ganz geil.
Du bist, das habe ich schon gemerkt, Du bist bei den Steelers, hast du deine Reise begonnen und jetzt bist du so ein bisschen bei den Eagles angekommen.
Ich bin final bei den Eagles angekommen gerade, absolut. Das war einfach durch diesen Besuch bei der Meisterschaft in Philly. Doug Peterson übrigens entlassen. Machen wir doch jetzt den Fußball.
Ich wollte gerade fragen, schielst du etwa ein bisschen auf die Headcoach-Position bei den Eagles oder wo kommt auf einmal die Liebe für den Adler?
Ja, das war schon echt ein geiler Moment, ein geiler Erlebnis.
Du hast da auch mit einem, ich weiß nicht mehr, mit wem es war, mit einem hast du Kölsch getrunken.
Mhm. Jason Kelce, der Center von denen.
Wo kam das Kölsch her?
Wir haben in Philly eine Brauerei gefunden, die laut Internet auch deutsche Biere hatten. Und dann sind wir da rinmarschiert und haben, ich glaube, es war nicht das Jaffel-Kölsch, aber es war mit so einem roten Etikett.
Ich glaube, es war Reisdorf.
Reisdorfer Kölsch, genau. Ja. Ist das nicht auch Reisdorfer Kölsch? Ist das auch das in Manta Manta? Oder nee, in voll normal.
Ja, da Worte. Heißt es aber Ramsdorfer.
Ramsdorfer Kölsch!
Da war ich sehr neidisch und auch sehr stolz auf dich, dass du instinktiv zum richtigen deutschen Bier gegriffen hast.
Zum Kölsch, ja. Ich habe mich entschuldigt bei ihm. Ich weiß noch, ich habe zu ihm gesagt, sorry, das ist jetzt ein Kölsch, aber...
Ja gut, für den ist das ja eine Geschmacksexplosion, wenn er sonst nur Bud Light hat.
Also so sieht es nämlich aus. So der nämlich. War sehr, sehr froh. Das war der Typ, falls ihr euch daran erinnern könnt, googelt mal nach Eagles Parade, der in diesem Mardi Gras Kostüm auf der Präsentation so richtig angry war und die sagte, ihr habt gesagt, wir können es alle nicht schaffen. Und dann hat er jeden einzelnen Spieler aufgezählt. Lane Johnson, the best guard in football. Carson Wentz, the best backup quarterback in the game. We have Nick Foles. Fuck you all. We have Nick Foles. Das war so geil, da mit dabei zu sein. Und seitdem muss ich sagen, die Eagles haben schon eine große Fläche in meinem Herz seitdem beansprucht und...
Das war The Power of Kölsch.
Das war The Power of Kölsch.
Hätte Doug Peterson ein bisschen mehr Kölsch trinken sollen.
Ich fürchte fast, das wäre notwendig gewesen. Man muss leider sagen, das kann ich einfach als jemand, der schon immer die NFL verfolgt, aber seit dem 2018er-Event die Eagles ein bisschen genauer. Der Titel hat natürlich den Unsterbliche gemacht. Der hat die Statue vorm Stadion mit Nick Foles zusammen, wo drunter steht You Want Philly Philly, also diesen Trickspielzug. Aber bevor er Meister wurde, war er immer auch ein bisschen kritisch gesehen, sag mal, ob seiner Play-Call-Fähigkeiten, ob die wirklich so gut sind, ob er die Mannschaft wirklich in eine gute Position bringt. Titel, wie immer, wenn es läuft, gibt es keine Probleme. Hat da ein bisschen was verklärt und deshalb war das, glaube ich, echt eine schwierige Situation im Team. Und man hat ja dann auch eben Jena Jason Kelce, mit dem ich das Kölsch getrunken habe, der hat schon Anfang Dezember in einer Pressekonferenz, ähnlich wie J.J. Watt, der die Texans-Pressekonferenz hatte, wo er gesagt hat, ihr müsst euch hier den Arsch aufreißen, hat der Anfang Dezember gesagt, dass die Spieler immer gewinnen wollen. Und dass es wichtig ist, für die Spieler das Gefühl zu haben, dass niemand in der Organisation so denkt und fühlt, wie die Medien immer darstellen. Weil die Medien diskutieren darüber, ja, jetzt müssen sie tanken, sie dürfen nicht mehr gewinnen, weil dann haben sie Newton Pick, der und der Spieler wäre verfügbar. Das war für Jason Kelce wichtig, dass die Organisation so nicht denkt und dass der Spieler nicht das Gefühl hat, dass sie so denkt.
Und dann kam das letzte Regular-Season-Spiel, wo Doug Peterson dann den dritten Quarterback einfach mal reingesetzt hat. Also nicht Hurts, nicht Wentz.
So ist es.
Und alle das Gefühl hatten, ja, okay, jetzt wollen sie auch verlieren, was sie ja auch geschafft haben. Deswegen die Giants nicht in die Playoffs gekommen. Und jetzt wird er rausgeschmissen. Dabei dachte ich, wenn sowas gemacht wird, so ein Schweinemove, dann ist das doch bestimmt immer auch abgesprochen mit den Ownern, mit dem GM. Aber dass er jetzt rausgeworfen wird nach dieser schmutzigen Aktion, das wirft irgendwie ein paar Fragen auf.
Absolut. Und die Frage ist leicht zu beantworten. Ja, das wird abgesprochen. Du hast vollkommen recht. Aber wie es halt nun mal ist im Sport und gerade im US-Sport, eigentlich in jeder Sportart, das ist immer falsch, wie es ist im professionellen Sport, mit dem sehr viel Geld verdient wird, am Ende muss immer das schwächste Glied in der Nahrungskette den Arsch hinhalten. Und das ist Doug Peterson. Der zweitcoolste Mann von dieser Parade war Chris Long. Der hatte so einen geilen Mantel, den haben wir hinten in den Katakomben gesehen, mit seiner Frau, diesem geilen Mantel, Big Daddy Pimpin. Der Papa Howie Long war auch Footballspieler, riesengroße Footballfamilie. Kyle Long, der Bruder spielt, ich weiß nicht mehr, ob der bei den Bears noch spielt oder hat glaube ich die Karriere beendet letztes Jahr auch, genau. Der hat einen eigenen Podcast und der hat das auch danach gesagt. Natürlich war das abgesprochen und natürlich hatte Doug Peterson nicht freiwillig gemacht, sondern Jeffrey Lurie, der Besitzer, hat gesagt, Digga, wechsel den anderen Quarterback noch ein. Aber der Owner wird sich natürlich nicht vor Doug Peterson stellen. Jetzt, wo denn Spieler rausgekommen sind, wo alle drauf einprügeln und sagen, das war der größte Choke-Job ever, wie können sie das tun, sie haben den Sport verraten. Jason Kelces Pressekonferenz wurde wieder rausgeholt und gesagt, okay, jetzt haben sie das Team wirklich verraten, die Spieler werden alle sauer sein, fühlen sich verarscht. Und
also haben sie den Coach auch geopfert da, ne?
Eine Opfergabe vor dem Herren. Also das war wirklich das Häschen, was man geschreddert hat. Und
die arme Sau, stell dir mal vor, der wusste, okay, ich werde hier gefeuert und noch nicht mal in meinem letzten Spiel mit meinem Team darf ich versuchen zu gewinnen.
Gehen wir davon aus, dass irgendwas in dieser Gefühlslage beim Kollegen Peterson am Spielfeldrand gewesen sein wird im letzten Spiel. Und dann ist es jetzt tatsächlich so gekommen. Deshalb, ich bin sehr gespannt, wie das in Philly weitergeht. Drücke ihn natürlich die Daumen. Carson Wentz will weg. Alle wollen weggefühlt. So schnell jetzt in der NFL. Du hast die Statue vor dem Stadion. Man muss übrigens sagen, dass die Statue nicht, ich nenne es mal, fest installiert ist, sondern die steht auf einem wegtragbaren Sockel.
Ach echt?
Ja. Also,
ich wollte gerade sagen, immerhin hat er die Statue. Aber ja, wenn sie jetzt noch auf die Idee kommen.
Sagen wir mal so, also wenn man sich die Statue genau anguckt, die ist auch sponsored by Bud Light. Also ich war vorm Staples Center in L.A., da ist Shaq. Ist das Shaq? Jetzt fragst du mich gerade. Doch, da ist Shaq, klar, wie er in so einen Korb dankt. Das ist fest installierter Sockel.
Aber den kriegt man halt auch nicht mehr weg, ne?
Den kriegt man da nicht mehr weg.
Wenn der einmal da.
Ich bin mir nicht sicher, ob nicht im nächsten Schneesturm. Skandal! Irgendwelche Fans haben die Statue vom Stadion der Eagles-Fans.
Foles weg, Peterson weg. Ja, also
so schnell geht Sport. 3 Jahre nach dem Super Bowl-Titel und alle sind weg.
Und alles ist dahin.
Also, so wie die Saison der Steelers.
Ja, das ist genau die Überleitung, wollte ich jetzt auch bringen. Und haben wir es nicht letzte Woche hier diskutiert?
Ja.
Dass das eigentlich von allen Überraschungen die kleinste wäre?
Das ist wohl wahr. Und man muss sagen, am Ende war schon am Anfang die Überraschung deutlich, deutlich spürbar. 28-0, du hast ja das Spiel im Studio angeguckt, haben die Steelers zurückgelegen gegen die Browns.
Rekord.
Alter.
So viele Punkte hat noch nie ein Team im ersten Quarter in den Playoffs gemacht.
Krass.
Aber gut, also es ging ja mit dem ersten Snap schon los. Ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da war die Messe schon gelesen. Mhm. Also wir haben ja Pouncey und Big Ben nach dem Spiel nebeneinander gesehen. Mhm. Auch zwei, drei Aussagen hat man hören können. Big Ben hat sich entschuldigt bei Pouncey, der ja den ersten Snap ordentlich verkackt hat, anderthalb Meter über ihn geworfen über ihn, hat, der dann prompt zum ersten Touchdown für die Browns geführt hat.
Aber Big Ben auch schon mit einer leichten Business-Decision, als er da neben dem Ball steht,
ja, und genau,
zuguckt, wie James Conner sich drauf schmeißen soll.
Es sah so aus, als würde Big Ben davon ausgehen, dass der Ball eine Temperatur von 800 Grad hat. Und wie berühre ich ihn jetzt, dass ich mich nicht verbrenne? Ach komm, ich lasse es ganz sein. Aber,
wie im Marvel-Universum.
Aber ehrlich gesagt, ich verstehe es, dass er sich da im ersten Spielzug des Spiels nicht auf den Ball wirft und da eine Verletzung riskiert.
Ja.
Weil er konnte ja noch nicht wissen, dass er vier Interceptions wirft. Also davon ist er jetzt nicht ausgegangen.
Er konnte auch nicht ahnen, dass er den Ball 68 Mal passen soll. Das ist 47 Completions, ist ein Playoff-Record.
Das sind vier Interceptions eigentlich schon eine ganz okaye Quote, ne?
Das ist jeder zehnte Pass eine Interception, aber jeder zehnte Pass auch ein Touchdown, weil vier Touchdowns hat er auch gemacht. Dieses Team war nicht gut und durch die starke Siegesserie am Anfang wurde auch so ein bisschen übertüncht, dass sie nicht gut waren, weil
11 Siege in Folge, ne?
Richtig, genau, 11 Siege in Folge, ja, weil man muss sagen, die Defense, und wenn ich sage, das Team ist nicht gut, dann meine ich, dass das Gesamtprodukt nicht auf einem ähnlichen Niveau ist und nicht auf einem Niveau ist, dass man am Ende siegreich ist. Gut waren sie, vor allen Dingen in der Defense. Das ist eine Top-3-Defense der Liga seit Jahren. Die haben unfassbare Einzeltalente, Watt, Dupree, Fitzpatrick, genau. Die haben so viel Talent, aber offensiv war das einfach. Man hat es geschafft, über die Saison zu kommen, aber Big Ben war nicht fit. Also, wenn wir über die alten Quarterbacks sprechen in den Playoffs und in der Liga, die dieses Jahr, finde ich, durch Corona tatsächlich von ihrer Erfahrung nochmal profitieren konnten. Da waren schon Rivers, Breeze, Brady, Big Ben, die waren alle in den Playoffs. Alte Quarterbacks haben ihre Teams echt gut getragen. Da muss man sagen, ja, aber da wurde auch viel kaschiert. Deshalb muss man sagen, am Ende ziemlich schlecht. Aber am Ende muss man auch sagen, um mal die Browns ein bisschen einzunorden, klar war das Spiel niemals gefährdet, auch wenn der Score jetzt nur 11 Punkte waren. Aber am Ende, klar, spielen die Browns dann auch eine Defense, wo sie eher nicht die Totalkatastrophe haben wollen und ein bisschen Zeit von der Uhr genommen werden soll. Aber am Ende haben sie 37 Punkte gegen die Pittsburgh Steelers gefangen, die eigentlich nicht sonderlich kompetent wirken.
Trotz vier Interceptions, die sie geworfen haben.
So ist es, trotz vier Interceptions. 6 Turnover haben sie kreiert. 5 Turnover haben sie kreiert, die Browns. Und die Steelers haben keinen einzigen kreiert. Und trotzdem ein so knappes Spiel. Damit wird es nicht so einfach werden gegen die Kansas City Chiefs.
Ja, und man hat Baker Mayfield häufiger groß im Bild gehabt. Als es 28-0 stand, hat er sich ordentlich einen abgegrinst. Aber dann im Laufe des Spiels hat man ihm, glaube ich, auch angesehen, dass er sich dachte, okay, wir sind echt gut gestartet. Das könnte hier ein Rekord werden. Das könnte aber auch ein Rekord werden im Verkacken.
Oh,
also, dass das ganze Ding noch nach hinten losgeht. Also die wirkten jetzt nicht so, als wären die sich ihrer Sache, gut, am Ende im letzten Quarter, die Hälfte des letzten Quarters war dann auch geschenkt.
Ja.
Aber so zwischendrin hatte man schon das Gefühl, okay,
absolut.
Das kennt man vom Football.
Absolut.
Jetzt geht's ganz schnell und dann steht's hier gleich vielleicht ja ein Score-Unterschied und dann denken die richtig nach bei den Browns. Und ich glaube, sie hatten Glück, dass die Steelers es dann echt nicht hinbekommen haben. Beim 4. und 1 haben sie irgendwann mal sich entschieden zu punten und dann haben die Browns daraufhin auch gescored.
Genau.
Und da dachten sich alle, wieso? Jetzt waren die gerade so im Flow, war Mitte des Spielfelds, glaube ich.
Mhm. Genau.
Und hättest du dann einen First Down gemacht, dann einen Touchdown. Ich glaube, dann hätten die Browns sich gedacht, Scheiße, wir sind ja die Browns.
Deshalb, also da muss man schon sagen, das war gut für die Stadt. Der letzte Playoff-Sieg war noch mit Bill Belichick vor 26 Jahren. So lange ist das einfach mal her. Deshalb, das ist geil für Cleveland, dass sie gewonnen haben. Aber ich würde mal sagen, gegen Kansas City, die jetzt auch offensiv ein bisschen gestruggelt haben in der zweiten Saisonhälfte und vor allen Dingen, wo die Defensive nicht sonderlich gut ist. Und zwar im Gegensatz zum letzten Jahr haben sie den Sprung nicht gemacht. Letztes Jahr war die Chiefs-Defense am Anfang auch nicht gut, ist dann aber in der zweiten Saisonhälfte sehr viel besser geworden. Vor allen Dingen gegen den Run war es ganz okay. Im Super Bowl haben sie die San Francisco 49ers, ein Team, was richtig stark war, unter Kontrolle gehabt, die vor allen Dingen gut am Laufen waren. Deshalb, ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel, fürchte aber eher, dass die Browns echt keinen guten Tag haben und dass die Chiefs mit sehr, sehr erholten Beinen bei Patrick Mahomes vielleicht tatsächlich ganz gut aus den Startblöcken kommen.
Also bist du bei Chase Claypool, der einen Tag nach, nach dem Spiel in seinem Stream zu Hause gesagt hat, ja, war eine blöde Niederlage, aber dafür werden die Browns am nächsten Wochenende vermöbelt.
exakt das. Thema Vermöbeln. Dieser Typ auf der von dir aus rechten Seite sieht aus, als kommt er aus einer Zeit, wo er seine Kinder noch vermöbelt hat, um mal zielgruppenaffin unterwegs zu sein.
Alte Schule meinst du?
Also sehr alte Schule.
George Blender.
Richtig. Und links daneben steht jemand, der hätte sein Sohn sein können, wenn man die Bilder so sieht.
Ja, das sind beides 43-jährige Männer.
Das ist nämlich der Punkt.
Der eine 159 Tage im 43. Lebensjahr oder im 44. Lebensjahr, der andere 108 Tage im 44. Aber was willst du mir jetzt mit dieser, was ist NBC-Grafik genau erzählen? Was ist der Rekord? Man kommt ja bei den Rekorden, die Tom Brady aktuell einstellt, auch echt nicht mehr hinterher.
Ja, das ist auch immer so internetig. Rekorde hin oder her. Du hast es wunderbar beschrieben, wie die beiden Männer aussehen. Und der eine sieht aus wie ein junger Gott, der in Florida jetzt lebt. Und der andere sieht aus wie ein Großvater. Mhm. Obwohl sie beide gleich alt waren, die gleiche Position gespielt haben und Tom Brady ist einfach, er schlägt Vater Zeit. Jeden holt die Zeit, außer Brady. Es ist unfassbar, wie der spielt.
Hast du das Foto gesehen, was er jetzt gepostet hat? Nee, getwittert, muss man ja sagen. Drew Brees hat auch schon drauf reagiert.
Ach ja.
Die beiden, die am nächsten Wochenende aufeinandertreffen mit Tampa Bay gegen New Orleans.
Ja.
Und beide mit grauem Bart einmal durch die OP-App gejagt. Aber trotzdem macht da Brady immer noch einen frischeren Eindruck als Brees.
Das habe ich auch gedacht. Der hat sich ein bisschen besser herstellen lassen auf dem Foto. Aber zu sehen das Ganze dann auf dem History Channel, nachdem wir letzte Woche Nickelodeon hatten für die Kinder, haben wir jetzt Brady gegen Brees auf dem History Channel. Dieses Bild echt sehr, sehr lustig. Guckt mal im Internet. Ich habe es retweetet. Max hat es, glaube ich, auch auf Twitter schon mal gezeigt. Also sehr, sehr geiles Bild. Und ja, diese beiden alten Männer werden gegeneinander spielen. Und Tom Brady... diese Abgewichse von Tom Brady, ich weiß mal ja nicht, ob es das wirklich so viele Leute nervt oder ob das nur typische Internet-Twitter-Rumheulerei ist. Ich finde es tatsächlich nicht nur geil, sondern ich finde es einfach als Sportfan unfassbar beeindruckend. Das, was ich vorhin über Matthew Hoppe gesagt habe, so wie der Sport die Schichten schlägt, am Ende alle durchgestylt halt, so finde ich es einfach faszinierend. Auch wenn Tom Brady der durchgestylteste Typ der Welt ist, er ist einfach 43 und Big Ben kann nicht krauchen, kann sich nicht auf den Ball werfen, weil er Angst hat, dass er kaputt geht. Ja. Drew Brees ist irgendwie auch alt, aber Tom Brady ist irgendwie nicht alt. Das ist Wahnsinn.
Und an alle Hater, es wäre doch auch langweilig, wenn es so einen Typen wie Tom Brady nie gegeben hätte. Über was würden wir dann hier reden?
Über was würden wir reden? Vollkommen. Es ist absolut wahr. Es ist absolut wahr. Und das ist das Schöne daran, über Tom Brady hat schon Großvater geredet. Da reden wir jetzt drüber und da werden die Kinder noch drüber reden, weil das einfach, diese Geschichten verbinden nur Generationen. Deshalb ist Sport so gut, weil da zudem hat jede Generation eine Meinung und auch jeder irgendwie ein bisschen eine andere Meinung. Ältere sind schon wieder genervt und sagen, ja, dieser Erfolg, bla bla bla. Und Junge finden es einfach immer noch spannend und sagen, das ist Tom Brady. Die meistverkauften Trikots in Deutschland, Mahomes, Brady, Gronk unter den Top 5. Muss ja an irgendwas liegen.
So ist es. So ist es. Und deshalb, jetzt sind wir sind ja schon näher am nächsten Spiel an der Divisional Round als an der Wildcard Round. Deswegen, ich glaube, es haben jetzt alle mitbekommen. Die Saints sind weiter, die Rams sind weiter, die Buccaneers sind weiter, die Bills, die Browns und die Ravens.
Ja.
Lass uns mal über das kommende Wochenende reden.
Ja.
Divisional Playoffs. Ja. Das eine Spiel haben wir jetzt gerade schon angerissen. Mhm. Tampa Bay gegen New Orleans und Breezes.
Ja.
Ich habe, wann war es? Ich bin zeitlich ein bisschen raus durch die drei Nachtschichten jetzt.
Ja.
Montagmorgen quasi.
Also vor deiner dritten Nachtschicht, genau. Nach der zweiten.
Nee, dann war es Dienstag. Dienstag war es.
Also nach der letzten Sendung.
College, genau, College. Ja. In der Halbzeit habe ich mit Björn Werner und Patrick Esume mal über diese vier Spiele gesprochen. Und beide waren sich bei jeder Partie einig. Das ist auch selten bisher gewesen.
Oh ja.
Und sie sind beide mit den Saints gegangen.
Das ist zumindest nachvollziehbar für mich. Sagen wir mal so, wir wissen aus zwei Spielen in dieser Saison, dass die Saints besser waren als die Buccaneers. Mhm. Im zweiten Spiel die höchste und die vernichtendste Niederlage in Tom Bradys Karriere. Tom Brady meidet immer den Handshake, wenn er verliert. Da hat er den Handshake nicht gemieden. Und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum Tom Brady den Handshake meidet, wenn er verliert. Weil er nämlich er kann sich nicht aus dem Gesicht schreiben, wie er sich fühlt. Und ja, er hat sich gefühlt, fuck you, Breeze.
3 Punkte waren es am Ende, ne?
Richtig, genau.
Die Tampa auf dem Konto hatte. Ja, also ja, nicht ein ja, Touchdown.
Richtig, also wirklich, wirklich nicht gut. Und deshalb, das wissen wir. So.
Aber wir wissen auch, dass, wenn man ihn ärgert, er sehr böse werden kann.
Mhm. Und wir wissen vor allen Dingen auch, dass Antonio Brown besser ist als in Woche 9, als sie das letzte Mal zusammengespielt haben. Da war das erste Spiel von Antonio Brown gegen die Saints damals. Das war sein erster
Auftritt. Da ist er noch gar nicht aufgetaucht.
Richtig.
Hat einen Ball gefangen?
Ja, genau. Richtig. Da war wirklich noch nicht viel. So, und mittlerweile ist er gut drauf und so gut Scotty Miller auch ist, Antonio Brown ist Antonio Brown mit den gleichen Statistiken wie Scotty Miller, aber er macht ja halt einfach auch mal, wenn es schlecht läuft, einen 48-Yard-Touchdown hinten rein als Gegner. Und Rob Gronkowski ist immer besser im Footballspielen geworden im Laufe der Saison. Der hat angefangen mit Tampa und war einfach, der war Rentner. Der hat nicht gespielt, der hat im TV-Studio gesessen. Lustig gelacht. Das war Gronk. So, und man muss sagen, dass er tatsächlich wieder ganz gut ist, auch in dem, was er schon immer gemacht hat, nämlich Dinge, die nicht auf dem Scoresheet auftauchen. Es gibt dieses schöne Video, was auf Twitter diese Woche rumgegeistert ist, wo man sieht, wie er Chase Young einfach mal blockt. Gronk als zusätzlicher O-Liner, als zweiter Left Tackle, der Chase Young 2 bis 3 Mal aus dem Spiel nimmt, weil er ihn einfach so blockt, dass Young nicht am Brady rankommt. Deshalb, ich sehe nicht, warum es, also ich weiß es nicht und niemand weiß. Und ich glaube auch Patrick und Björn sagen zwar, aber man weiß es einfach nicht, weil die Saints, die haben dieses Spiel vor Weihnachten gehabt, wo Kamara 6 Touchdowns gemacht hat. Da haben sie die Vikings Haus hochgeschlagen. Jetzt haben sie die Chicago Bears gespielt, die wirklich, also wirklich schlecht waren. Es stand Mitte des dritten Quarters 3-7, glaube ich. Die Saints waren nicht gut in diesem Spiel. Die haben am Ende deutlich gewonnen, aber die Saints waren nicht gut. Sie haben Michael Thomas zurück. Das hat ihnen sehr geholfen. Michael Thomas hat zwar diese Saison 8 Spiele gemacht, aber jetzt seinen ersten Touchdown und dieser Stress mit Drew Brees, den Michael Thomas zu haben scheint, schwebt für mich immer noch über diesem Team. Ich muss auch immer wieder daran denken, dass Drew Brees am Anfang des Jahres gesagt hat, ja, wir dürfen die Flagge nicht beschmutzen. Und Malcolm Jenkins, der Teamleader oder einer der Teamleader, die Seele einer Franchise, und der ist jetzt bei den Saints, der kommt aus New Orleans, dass die Seele des Teams gesagt hat, Drew, du bist raus, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Für mich wirkt das so, dass in diesem Team zwar ein Burgfrieden herrscht, aber grundsätzlich...
Mehr auch nicht, ne?
Ja, oh, mehr auch
okay,
nicht.
Ich weiß, was du meinst.
Und Brees hatte 11 gebrochene Rippen oder 12, eine punktierte Lunge und er war die ganze Saison, wir haben vorhin über Big Ben gesprochen, nicht wirklich gut. Brees, man hat gesehen, dass er einfach den Ball nicht mehr gut weit werfen kann und auch nicht muss. Drew Brees, achtet mal drauf, Drew Brees wirft nur noch sehr selten über die Line of Scrimmage. Der wirft bis zur Line of Scrimmage, da steht dann entweder der Receiver oder halt Alvin Kamara, wenn er nicht mal bis zur Line of Scrimmage wirft und dann ist dieses Team produktiv, die funktionieren, die haben mit Sean Payton einen guten Coach, die kennen sich blind, da funktioniert natürlich unfassbar viel. Die haben ebenfalls wie die Steelers eine der Top 3 Defensive Lines in der Liga. Die haben Cam Jordan, die haben Trey Hendricks, die haben wirklich viele gute Leute, die haben eine super O-Line. Die haben alles, was sie brauchen, aber die haben eigentlich auf dem Quarterback, muss man leider sagen, ein Problem. Und zwar aus meiner Sicht, aus mehreren Aspekten, ich habe sie gerade genannt, deshalb weiß ich nicht, ob die wirklich so stark sind. Wenn sie so stark sind, wie zu sein scheint in den letzten Wochen, weil sie die Probleme aus dem Weg räumen, dann werden sie natürlich Tampa Bay schlagen. Aber auf der Gegenseite muss man sagen, die Probleme, die Tampa Bay über die Saison hatte, die sind jetzt auch auf immer weg. Es scheint zu funktionieren. Auch das ist aber ein Thema, was nicht gelöst ist. Weil du weißt nicht, ob nicht im nächsten Spiel, wenn sie doch wieder Leonard Fournette den Ball laufen lassen, der halt einfach den Ball nicht laufen kann. Leonard Fournette, den alle geil finden, der war bei den Jaguars entlassen. Und zwar deshalb, weil er eigentlich nicht gut war im Footballspiel. Natürlich ist Leonard Fournette ein unfassbares Talent, aber der war nicht gut genug. Ronald Jones, der dritte, den sie haben, guter Running Back, aber sie sind nicht in der Lage, den Ball gut zu laufen. Aber wenn sie diese Probleme lösen, der Playcalling einigermaßen funktioniert, dann haben sie auch den besten Linebacker-Core der Liga. Die schaffen es, unfassbar viel Druck auf den Quarterback auszuüben. Die haben ein paar gute Defensive Backs. Die haben eine richtig gute O-Line um Brady herum aufgebaut. Und die haben einfach fucking Tom Brady. Und ich sage es immer wieder gerne, in den Playoffs ist der Quarterback derjenige, der das Spiel gewinnt, aber auch verlieren kann. Und am Ende willst du aber den Quarterback haben, indem du in den letzten 2 Minuten den Ball in die Hände drückst. Und zwar mit einem guten Gefühl, weil du sagst, ich bin jetzt 4 hinten. Ich habe es geschafft, 2 Minuten vor Ende der Partie 4 hinten zu sein. Und jetzt habe ich einfach den Quarterback, der mir das Spiel gewinnen kann. Und ich glaube, da haben die Buccaneers auf jeden Fall sehr viel dazu gewonnen, seit Woche 8 oder seit Woche 9, seit dieser schlimmen Niederlage gegen die Saints, weil Brown, Gronk, Brady sind ein bisschen fitter, Mike Evans ist fit, wir hatten ja diese Knieüberdehnung, die er hatte, also der scheint einigermaßen fit zu sein. Ich glaube, am Ende ist das einfach das beste Spiel des Wochenendes und ich freue mich sehr darauf.
Eine Game-Time-Decision, wer gewinnt.
Auf jeden Fall, ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe, dass es kein Blowout wird, weil auch das haben wir gesehen bei den Steelers, wenn der erste Snap schon rüber geht, dann kommt Unsicherheit dazu, dann hat das andere Team vielleicht einen Newton-Moment, dann kann das auch wieder so ein klares Spiel werden wie bei der zweiten Partie bei den Bären, aber ich hoffe, dass das echt eng bleibt und dass am Ende in den letzten 14 Minuten irgendwie der Score close ist und dann, warum auch immer, obwohl sie bislang eher nicht gezeigt haben, Breeze und Brady so sind, wie sie 2010 waren auf ihren Apex, wo sie gegeneinander spielen und sich die Haymaker in die Fresse schlagen und einfach Touchdown auf Touchdown folgt. Auf sowas freue ich mich.
Wollen
wir
es hoffen? Wollen wir es hoffen? Drew Breeze wurde auch gefragt, ob es für ihn so ein All or Nothing, also alles oder nichts, ja, jetzt ist. Und da hat er gesagt, nee, er spielt schon seit 4 Jahren so, als wäre es sein letztes Jahr. Mhm. Das vielleicht nochmal so zu dem Thema Burgfrieden. Also die, ich glaube nicht, dass er jetzt in der Kabine steht und die Jungs nochmal so richtig einheizt. Wir holen das. Dafür ist vielleicht ein bisschen zu viel passiert.
Das kann sein. Das kann sein. Und der hat den Vertrag, das kann man auch nochmal erwähnen. Ich glaube, wir lassen das immer so in den Kommentar einfließen. Auch Patrick immer. Erklären es aber nie. Haben es noch nie richtig erklärt bei uns in der Fernsehsendung. Drew Brees hat schon seinen Vertrag bei NBC unterschrieben.
17 Millionen im Jahr.
Oh yeah, Baby. Dafür, dass die Knochen übrigens weich gebettet werden und nicht mal nur im Kalten stehen. Also, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und diese Game-Time- oder Jahresdecision, das macht er schon seit 3 Jahren, dass er immer den Vertrag sozusagen erst verlängert, wenn er denkt, ach komm, ich spiele noch ein Jahr. Und jetzt hat er aber als Besonderheit vor dieser Saison schon den Vertrag mit NBC unterschrieben. Und erst dann sich entschieden, er spielt noch ein Jahr. Und nur deshalb wurde der NBC-Vertrag überhaupt noch mal ein Jahr nach hinten verschoben. Also so geil ist Drew Brees, dass ihm der Fernsehsender 17 versprochene Millionen A zurückstellt und B aber auch sagt, die wollen den ja. Wenn man jemanden 17 Millionen Dollar zahlt, sagt man, scheiße, wir brauchen den dringend. Und die sagen, ach, dann spielt er noch ein Jahr. Das ist schon...
Vielleicht sollte er sich auch beeilen mit dem TV-Job. Mhm. Nicht, dass ihm Aaron Rodgers noch dazwischen spritzt sagt, ich mach's für 16.
Oh yeah.
Er steigt jetzt auch ein in die Playoffs. Hat jetzt Freilos gehabt, genau wie die Kansas City Chiefs mit seinen Packers.
Ja.
Die spielen gegen die Rams. Müssen wir da lange um heißen Brei drum reden?
Nee, ich will einfach nur kurz ein bisschen Aaron Rodgers abwichsen, weil ich in diesem Jahr wieder merke, dass ich Aaron Rodgers Unrecht getan habe, nämlich damit, dass ich nicht meinen gesamten Aufmerksamkeitsfokus auf Aaron Rodgers lege, weil so war es, als ich Football angefangen habe, so war es bis, sag mal, so 2018, 2019, bis auch die Arbeit immer mehr wurde bei RAN, dann habe ich nicht mehr jeden Tag einfach mir irgendwas von Aaron Rodgers angeguckt und Newt die Fühl dabei gehabt. Und dieses Jahr gibt es ja diese tolle Interviewreihe, die er mit Pat McAfee macht. Immer dienstags eine Dreiviertelstunde bei ihm in der Sendung. Und das hat mich einfach wieder, hat mich wieder dem Glauben zurückgeführt. Aaron Rodgers ist ein geiler Typ und Aaron Rodgers ist der talentierteste Quarterback in dieser Dekade, wenn es ums Footballspielen geht. Und der hat einfach auch in den Playoffs schon eine Menge Scheiße erlebt. Deshalb, das wollte ich eigentlich nochmal sagen. Er hatte 2013 dieses kranke Spiel von Colin Kaepernick. 181 Rush Yards, 2 Rush Touchdowns, 2 Passing Touchdowns und 56 Yard Lauf beim 24-24 in Candlestick Park in San Francisco. Er wurde von Colin Kaepernick in dem besten Spiel seiner Karriere geschlagen. Pech. Also muss man wirklich sagen, Pech, beziehungsweise auf der anderen Seite jemand, der einfach so viel besser war. Und der Supporting Cast war damals nicht so gut. Er hatte 2012, im Jahr davor, hatte er den famosen Eli Manning Run, den zweiten, wo Eli Manning den zweiten Titel geholt hat, wo er wie Joe Flacco, der mal einen Titel geholt hat, einfach jeden Ball geworfen hat und jeden Ball getroffen hat. Da hat ihn einfach Manning 37 Punkte eingeschenkt. Klar kann man auch sagen, okay, wenn du gegen Manning verlierst, hast du nicht verdient. Pech gehabt. Dann hat er diese dumme Spiele gehabt, wo er eine Leistenzerrung hat gegen die Dallas Cowboys in Lambeau Field, wo er humpelt, wo er das ganze Spiel ja nicht richtig laufen kann und wo dieser Dez Bryant Catch oder Nicht-Catch, daran erinnerst du dich bestimmt, war. Das Spiel hat er auch auf seinem quasi Weg gehabt. Und danach, das hat er noch gewonnen, danach kamen die Seattle Seahawks mit diesem absurden Spiel, eins der ersten, was in Sat 1 so richtig übertragen wurde, als wir ins Spiel eingestiegen sind, also 0-16 stand. Und wir sind eingestiegen bei einem Fake Field Goal von den Seahawks, die dann das Spiel noch gedreht haben und am Ende, ich gucke aufs Scoreboard, 28-22 gewonnen haben nach 0-16. Wo einfach Marshawn Lynch auch wieder einen 45-Yard-Run hatte, Russell Wilson, Houdini, Flickflack macht hinten und dann den Ball irgendwie einfach sinnlos nach oben wirft und der Ball wird gefangen für eine Two-Point-Conversion. Ryan Bostic, der Typ von den Packers, der gleich zwei Tage später entlassen wurde, der den Onside-Kick nicht recovered, weil ihm der Ball auf den Helm fällt. Um den Bogen zu schließen, Aaron Rodgers hat uns im Jahr darauf die Hail Mary in Arizona geliefert, wo aber am Ende Fitzgerald ihm noch einen Touchdown einschenkt. Mhm. Aaron Rodgers hat so viele Dinge gemacht, um sein Team in gute Position zu bringen, hat zwar am Ende immer verloren, aber der hat unfassbar viel geleistet und deshalb lass uns einfach hoffen, dass, warum auch immer, Jared Goff einen Tag hat wie 2018 gegen die Kansas City Chiefs oder die San Francisco 49ers, als Rams 49ers 45-48 gespielt haben.
Ja.
Und Jared Goff aussah wie ein junger Gott. Lass uns hoffen, dass Jared Goff diesen Tag hat.
Also nicht den Super Bowl Goff.
Nicht den Super Bowl Goff. Exakt, genau den nicht. Sondern Goff hat einen guten Tag und Aaron Rodgers denkt sich im zweiten Quarter, scheiße, heute bin ich gefordert. Lass mal Football spielen. Und wir erleben ein wundervolles Spiel, das nicht so klar wird, wie man es befürchten muss, wie du schon sagtest, sondern ein 33-37 für die Packers mit Aaron Rodgers, der richtig zaubern muss. Und ansonsten wird es aber so wahrscheinlich, wie du sagst, klares Spiel, muss man eigentlich nicht viel drüber reden. Aber ich habe es trotzdem getan.
Die Partie am Wochenende mit dem höchsten Action-Potenzial, wenn du mich fragst, Ravens-Bills.
Auf jeden Fall.
Ja. Wird Josh Allen seine Bills, so wie er das die ganze Saison schon macht, souverän da durchführen oder Kaepernickt Lamar Jackson Josh aus?
Sehr gute Frage. Ich sehe, ich habe bei den Bills Shithole-Potenzial gesehen und ich fürchte, Shithole-Potenzial wird gegen die Ravens zutreffen. Denn deshalb mag ich Josh Allen sehr und deshalb fand ich den schon immer spannend, auch noch vor zwei Jahren, als er 51% Completions geworfen hat und wie ein richtig schlechter Quarterback aussah, weil er immer eine Spur zu viel macht. Er hält den Ball immer zu sehr noch ein bisschen nach vorne, er versucht immer noch zu sehr ein Hero-Play rauszuhauen.
Aufreizend.
Richtig aufreizend. Der hat, warum auch immer, ein richtig großes Selbstbewusstsein, was gut funktioniert, dieses Jahr hervorragend funktioniert, weil er auch immer besser wird, immer weniger Fehler macht, aber er merkt manchmal nicht, wenn es besser ist, vielleicht den Kopf unten zu halten und vielleicht doch den Sicherheitsplay und vielleicht zu sagen, ja shit, 3rd-and-12, vielleicht mache ich einfach nur 8 Yards und wenn der Gegner einen Fehler macht, nicht richtig tackelt, dann wird es noch das First Down. Ansonsten ist es aber dann 4th-and-2 und ich pante den Ball und in der nächsten Situation rettet mich meine Defense, weil die ist übrigens sehr, sehr gut in Buffalo, dann kriegt den Ball zurück, kommt von einer besseren Situation, macht die Punkte. Nein, er denkt sich, 3rd-and-12, scheiße, jetzt ein 36-Yard-Play. Let's go. Und deshalb glaube ich, dass gegen die Ravens tatsächlich, auch wenn ich die Bills ja im Super Bowl sehe, da Potenzial da ist, weil die Ravens sind ein Team, was die gesamte Saison unter dem Radar geflogen ist und du hast immer so ein Team in den Playoffs schafft es meistens jedes Jahr, nicht nur einmal zu gewinnen, sondern auch noch ein zweites Mal, wo man sagt, ah, krass, haben wir so eigentlich nicht erwartet.
So die Titans letztes Jahr.
Richtig. Mhm. Und wenn man dann aber zurückblickt, sagt man, naja, eigentlich war ja schon noch Potenzial da und eigentlich lief manches einfach unerklärlich schlecht und deshalb hat man gedacht, die sind dazu nicht in der Lage. Aber eigentlich haben sie das komplette Rüstzeug dafür vorhanden und die Ravens haben das Rüstzeug vorhanden. Also Lamar Jackson, so Schwächen wie er auch hat, der kann dir halt auch ein Spiel mal gewinnen, wie wir gesehen haben, einfach mit seinen starken Beinen und du hast einfach eine richtig gute Defense in Baltimore. Du hast einen guten Coach mit Harbaugh, der immer noch mal so eine Idee hat und weißt, ach shit, die Regel hat noch keiner ausgenutzt, lass mal machen in dem Spiel. Deshalb glaube ich, dass das, wie du sagst, auf jeden Fall das spektakulärste Spiel werden könnte, weil da zwei Teams aufeinandertreffen, wo man sagen muss, die sind so schon näher beieinander als in den anderen Partien und die haben beide vielleicht Potenzial, ein bisschen was zu verkacken, aber beide auch das Potenzial, einen richtigen Punch zu landen und deshalb glaube ich, dass das tatsächlich die Partie des Wochenendes wird.
Gucken wir mal, wer da am Ende auf wessen Logo tanzt.
Du guckst auf die Zeit und ich weiß, wir sind über einer Stunde, oder?
Ja, wir sind, glaube ich, schon über einer Stunde.
Oh, auf diesem Logo hier wurde auch wieder lange getanzt.
Wir müssen doch über die vierte Partie reden.
Oh ja.
Ich habe es bei Patrick und bei Björn versucht.
Ja.
Da habe ich aber auf Granit gebissen oder auf Kolasinac gebissen, wie die Schalker, glaube ich, sagen.
Ah, oder nicht auf Chaka?
Auf okay. Granit Chaka wäre auch
Oh ja, gut. Oh ja.
Ich habe es aber nicht geschafft. Ich wollte das Upset überhaupt hier einfach mal auch als Headline haben. Mhm. Die Browns hauen die Chiefs raus, aber von den beiden habe ich es nicht bekommen. Deswegen brauche ich die Headline jetzt von dir.
Ja gut, also was soll ich sagen? Die Chiefs haben defensiv Probleme und in der Offensive dieses Jahr unerklärlicherweise Schwächephasen gehabt. Mhm. Die hatten zwischendurch eine Phase, wo sie 7-mal in der Red Zone waren, keinen Touchdown erzielt haben. Die Browns gewinnen.
Yes! Endlich habe ich sie. Und damit können wir den Playoff-Block auch abschließen. Und ich habe aber noch zwei andere Themen mitgebracht, weil wir sind Sport-Support. Wir machen nicht nur Football, sondern wir gucken auch, was sonst so in der Welt los ist. Und was war los jetzt in den letzten Tagen? Ich glaube, wir haben, letzte Woche war die erste Neujahrsfolge, ne?
Korrekt, ja.
Genau. Und da haben wir gesagt, ach komm, 2021 geht doch schon besser los, als 2020 geendet hat. Und 6 Stunden nach unserer Aufzeichnung wurde das Kapitol gestürmt.
Oh, stimmt.
Also, das hat mir, die Folge war noch nicht mal veröffentlicht.
Ja,
da
ja.
sah die Welt schon wieder ganz anders aus, als zu dem Zeitpunkt, als wir hier gequatscht haben.
Die ist online gegangen, als ich gerade den Fernseher bzw. den iPad angemacht habe und drin geguckt habe.
Es war ein scheiß Timing von uns. Deswegen, da müssen wir nochmal drüber sprechen.
Oh, ja.
Denn man kann auch einen Sportbezug herstellen. Denn jetzt ist rausgekommen, dass bei dieser Kapitolerstürmung Clete Keller mit dabei war.
Okay.
Inzwischen ist er 38 Jahre und er hat bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen und 2008 in Peking für die USA insgesamt 5 olympische Goldmedaillen erschwommen.
Wirklich?
Ja, und er war dabei. Er wurde von ehemaligen Teamkollegen, von Schwimmern identifiziert. Und er hatte wohl sogar seine Olympiajacke an, als er da rein ist.
Aber das war nicht der, der den Pult getragen hat.
Nee, der ist aber auch festgenommen inzwischen.
Clete Keller.
Ja, er war immer so im Schatten von Michael Phelps, deswegen wird das jetzt, glaube ich, nicht so die große Nummer sein.
Alter, krass, okay.
Hierzulande. Okay. Er hat aber 5 olympische Medaillen gewonnen und ist jetzt, 12 Jahre später, nach seiner letzten Medaille, steht er plötzlich im Kapitol mit tausenden Irren. Und das hat mich irgendwie... Man fragt sich immer, was sind das für Leute? Und die müssen alle voll einen am Helm haben. Aber irgendwann haben wir dem wahrscheinlich mal zugejubelt.
Ja, ganz sicher. Ja, das, genau, das ist ja auch das, was man, glaube ich, genau, das, mehr muss man dazu nicht sagen. Also Erfolg und vielleicht Wissen schützt vor Dummheit nicht. Und die Menschen, die da stehen, also Clete Keller nicht, weil der müsste eigentlich auch 3,50 Mark beiseite geräumt haben. Die stehen ja da auch aus Gründen, aber das flasht mich gerade. Clete Keller.
Ja, absoluter Wahnsinn.
Das
also
ist krass.
Er hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Kann ich auch verstehen.
Besser ist wahrscheinlich.
Aber das ist, ist traurig.
Tja.
Und ich finde, wir mussten mal darüber sprechen, weil das war echt ziemlich krass, was da letzte Woche passiert ist.
Das war krass, ja.
Ich meine, wir hatten es in Deutschland ja auch schon, dass Leute vor dem Bundestag standen, aber die sind zum Glück A, nicht reingekommen und B, hat das irgendwie in den USA durch Donald Trump nochmal ein ganz anderes Gewicht, also dass der noch amtierende Präsident mehr oder weniger implizit zwischen den Zeilen dazu aufruft, Leute, reißt den Staat an euch, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Schauen wir lieber auf ein schönes Thema, was ich noch, wobei schön ist es auch nicht. Es ist schön, dass endlich wieder Tennis gespielt wird.
Oh ja.
Australian Open.
Oh ja.
Sind, glaube ich, seit 3 Tagen im Gang. Die Quali-Runde läuft und aus deutscher Sicht können wir schon mal festhalten.
Oh yeah.
0 von 15 Qualifikanten Qualifikantinnen.
Oh nein, ich dachte jetzt kommt, oh yeah.
Haben sich qualifiziert. Das ist wirklich schade. Stäbe raus, Dustin Brown raus. Das ist wirklich richtig, richtig schlecht gelaufen aus deutscher Sicht.
Aber eine hat eine Wildcard bekommen.
Ja, ganz kurz noch. Annalena Friedsam ist auch raus. Antonia Lottner, Katharina Gerlach.
Wirklich?
Maxi Matera ist auch raus. Tobias Kampke. Keiner hat die Qualifikation geschafft für das erste Grand Slam des Jahres. Aber wir dürfen uns trotzdem auf 8 Deutsche freuen. Natürlich Zverev dabei, Kerber aus deutscher Sicht. Laura Siegemund ist dabei, Mona Bartel. Yannick Hanfmann, den haben wir schon live gesehen in München.
Ja, ich weiß.
BMW Open.
Ja,
BMW
cooler
Typ. Dominik Köpfer ist dabei und als Nachrückerin direkt fürs Hauptfeld qualifiziert.
Oh yeah, baby.
Andrea Petkovic.
Geil.
Das finde ich geil.
Großer Fan.
Muss ja über eine Wildcard passiert sein.
Ja, ja, ja. Großer Fan, kann ich immer nur sagen. Smart, gut im Tennis, eloquent, Beste.
Absolut und Beste. Verhält sich Corona-konformer als Alex Zverev das aktuell.
Das ist absolut wahr, das ist absolut wahr. Dann sage ich noch, wer sich nicht Corona-konform verhält. Zum Abschluss, einfach wie immer als News-Update.
Ja.
Denn er rückt näher. Und zwar ziemlich nah, wie ich finde. Boris Herrmann.
Oh, natürlich, Vendée Globe.
132 Kilometer Rückstand bloß noch auf Platz 1.
Oh, das waren doch 400 irgendwas letzte Woche noch.
Ja. Wir waren schon in hohen dreistelligen Bereichen. Er ist jetzt wieder auf Platz 6 und was auch immer passiert ist, das habe ich nicht gecheckt, aber was auch immer passiert ist, der Führende war Yannick Besthaven zwischendurch. Mhm. Der hat seine Führung verloren, ist jetzt auf 2 und da war ein Riesenabstand zwischen 1 und 2 und jetzt sind die ersten sechs, also Herrmann ist Sechster, auf 130 Kilometer aneinander gerückt. Vendée Globe, Leute, du fährst 90 Tage um die Welt und am Ende wird es auf einmal wieder spannend, wie bei einem guten Sportevent üblich. Also, das ist richtig gut, die sind richtig nah beieinander.
Sehr, sehr gut.
Freut mich.
Sehr, sehr gut. In diesem Sinne, liebe Suppis, das war die aktuelle Folge von Sport Support. Ich glaube, wir sind jetzt bei 6, oder?
Folge 5 war das schon.
Folge 5, ja. Das war Folge 5. It's the final countdown. Die zwei Disco-Boys verabschieden sich jetzt.
Oh ja.
Das Licht lassen wir einfach an, oder? Das flackert hier die ganze Nacht durch wahrscheinlich.
Das machen wir genau so. Und die ganze Nacht durchflackern tut auch John Daly.
Oh, ja, komm. Mein Lieblingsgolfer.
Jeder hat Süchte. Mein Problem ist, dass ich 500 davon habe.
In diesem Sinne, wir flackern jetzt hier mit den Lichtern noch eine Runde ab. Und sagen Hyper, Tschüss aus der Hyper. Shisha-Bar. Bis nächste Woche und viel Spaß beim Football gucken. Samstag und Sonntag auf ProSieben.
Oh yeah!